Amen. Gut, wir starten jetzt mit einem ganz neuen Abschnitt im ersten Korintherbrief. Es geht nämlich um den Heiligen Geist. Im ersten Teil ging es ja viel um Probleme, um Gemeindezucht, um Streit, um Unzucht, um Ehescheidung, falsch verstandene Freiheit im Blick auf Essen, Kleidung. Ihr merkt also, da war einiges drin, ja. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr immer noch hier seid, durchgehalten habt, hoffentlich auch Dinge für euer persönliches Leben mitnehmen konntet. Aber jetzt geht's wirklich um diese guten Seiten, so ab Kapitel 12. Und es startet mit der Aussage im Kapitel 12, Vers 1, was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder. Mit Brüder sind natürlich immer auch die Schwestern gemeint. So, das war damals einfach die Ansprache so. So will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr seht, dass in der Elberfelder die Gaben in Klammern steht und genau das ist nämlich der Punkt. Es heißt nämlich eigentlich vom Griechischen her, was aber das Geistliche betrifft. Also das Gaben ist einfach als Erklärung mit eingefügt. Es geht nämlich eigentlich mehr als um Gaben, es geht einfach um das komplette geistliche Leben. Und das sehen wir im Kapitel 12 bis 14 an verschiedenen Themen. Ihr habt das auch in eurem Impuls. Das werden wir uns die nächsten Wochen anschauen. Da geht es um die Wirkung des Geistes, da geht es um die Einheit, wie lebt sich das in der Gemeinde. Es geht um die Gaben und die Dienste, um die wichtigste Gabe, die Liebe. Dann werden wir einen ganzen Gottesdienst über die Zungenrede haben. Ich habe bewusst das so formuliert, eine umstrittene Gabe. Also vielleicht planst du da schon deinen Familienausflug ein oder so. Ja, oder auch nicht. Ja. Es ist ja so, muss ich mir gerade, aber seid dabei, gerade wenn du denkst, oh, das ist nichts für mich, seid dabei, das ist ein richtig cooles, gutes Thema. Und dann kommt auch noch die Harmonie des Geistes, wie leben wir das in den Gottesdiensten? Gut, ich möchte mit euch den ersten Teil des Textes lesen. Das fängt in Vers 2 an, da heißt es, ihr wisst, dass, oder Vers 2 genau, ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Und Vers 3, deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gaben, Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Das soweit mal für unseren ersten Teil hier. Da heißt es im Vers 2, ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Grundsätzlich werden wir als Menschen immer von Dingen weggezogen oder auch von Menschen weggezogen, die nicht gut sind. Das ist typisch für die Sünde. Erst werden wir hingezogen und dann heißt es hier, und dann fortgerissen. Erst ist es verlockend, einfach nur schön, dann zieht's dich runter. Wir kennen das. Wir könnten jetzt verschiedene Dinge, wenn man es so im Dialog besprechen würde, wenn es halt eben nicht unbedingt zu intim ist, könnten wir über verschiedene Dinge reden. Vielleicht redet ihr da auch mal in eurem Hauskreis drüber. Das Ziel ist immer von außen, dass wir fremdgesteuert werden und halt eben nicht von Gott gesteuert. Und das versucht Paulus zu sagen den Korinthern. Leute, als ihr Jesus, als ihr Gott noch nicht kanntet, das war dieser normale Prozess. Da waren es tatsächlich auch viele stumme Götzenbilder, aber es war halt eben auch verschiedene Sünden. Ja, wir haben über Sex gesprochen, über Macht, über Geld, über verschiedene Dinge. Wenn du Gott persönlich kennenlernst, dann passiert etwas. Dann kommt Gott in dein Leben rein. Das ist das ganze Ziel, die ganze Sache mit Gott, dass er deshalb Mensch wurde in Jesus, um uns zu erlösen von diesem Zug, der uns immer wegreißen will in die falsche Richtung. Es heißt im Johannes 8, Vers 36, das sagt Jesus, wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei, ja. Wenn ich euch frei mache, sagt Jesus, dann seid ihr wirklich frei. Deshalb ist Jesus gekommen, um diese Kette durchzuhauen, um uns wegzuholen von diesem Drang, immer Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht wollen. Paulus redet davon in Römer 8. Und da spielt der Heilige Geist eine ganz, ganz wichtige Rolle. Im Epheser 5, Vers 18 steht, berauscht euch nicht mit Wein. Also Paulus nimmt bewusst ein Beispiel raus, was uns runterziehen kann, nämlich Alkoholkonsum, vielleicht Alkoholgenuss, Alkoholkonsum, Alkoholabhängigkeit. Ja, das kann er so richtig runterziehen. Und dieses Beispiel bringt Paulus, indem er sagt, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, ja, wenn einer so richtig voll des guten Weines ist. Also nicht fortreißen lassen, sondern, sagt dann gegenüber, sondern werdet voller Geist. Hier stelle den Heiligen Geist als Gegengewicht sozusagen hin, ja? Also der Heilige Geist hilft uns, dass wir halt eben nicht fortgerissen werden. Und das ist ein Geschenk. Paulus redet viel hier von Charisma, von Gaben, von Geschenk. Der Heilige Geist ist uns gegeben als ein Geschenk, um gegen diesen Sog anzugehen, sozusagen wie eine Gegenkraft. Und deswegen können wir gar nicht genug bekommen vom Heiligen Geist. Okay? Da gibt es natürlich auch viele Storys, die Leuten eher Angst machen. Und da gibt es auch gerade in vielen Kreisen, und ich weiß, hier kommen auch viele aus Hintergründen, oder du bist selbst so einer, der sagt, ich bin da lieber vorsichtig bei dem Thema mit dem Heiligen Geist. Das ist eigentlich total schade. Das mit dem Heiligen Geist, das ist eine ganz, ganz coole, eine ganz große Sache. Aber ich kenne das mit dieser Angst. Kennt ihr die German Angst? Schon gehört von der German Angst? Und das sind wir ein Stück weit alle oder viele von betroffen, und besonders auch wir Christen, die aus einem pietistischen Hintergrund kommen oder eher konservativ-theologischen Hintergrund kommen. Ich komme auch aus so einem Hintergrund, und für mich war das damals mit dem Heiligen Geist immer so eine Sache. Und ich hatte immer dieses Bild vor Augen. Ich hatte früher eine Jugendzeitschrift gelesen, das war 1980, ja. Da hatte ich eine Zeitschrift und da hatte ich ein Bild und habe gedacht, genau so ist das, genau das ist meine Angst. Und ich hab vor einem Jahr dieses Bild gefunden beim Durchwühlen von irgendwo. Ich habe euch das mal mitgebracht. Ja, diese liebe Oma sagt, sitz endlich still, sonst kommen die Pfingstler und holen dich. Und das war ich, ja, hier neben. Das war so meine Prägung gewesen. Und ich habe den Eindruck, dieses Bild steht noch bei manchen auch hier, dass sie sagen, wow, ich muss aufpassen, ja, wenn ich mich zu viel mit dem Zeugs beschäftige, dann werde ich auch weggezogen. Obwohl Paulus ja genau das sagt im Blick auf das vorherige Leben, ja. Wir wurden zu den Stimmen und Götzenbildern hingezogen, ja, fortgerissen. Und wir haben den Eindruck, wenn wir zu viel von diesem Heiligen Geist haben, zu viel davon reden, zu viel vielleicht darum beten, dann werden wir auch fortgerissen, dann werden wir irgendwelche komischen Sachen machen. Ja? Dann gibt es so Geschichten wie, da hat jemand gehört von jemand, der von jemand gehört hat, dass 1962 auf den Fidschi-Inseln jemand in Zungen gebetet hatte, und da war ein Chinese, der hörte plötzlich diese Person in Chinesisch Jesus fluchen. So, und deshalb will ich nichts damit zu tun haben. Also da gibt's unendlich, also ganz, ganz viele Geschichten. Und YouTube macht's möglich, dass es heute auch noch viele selbsternannte Propheten gibt, die dann alle möglichen YouTubes posten von irgendwelchen Dingen, und dann sagen wir, oh, da will ich lieber mal auf Abstand gehen. Und ich glaube, das ist ein perfektes Werkzeug vom Teufel, uns abzuhalten von den Segnungen, die Gott für uns bereithält. Vers 3 heißt es nämlich, im Blick zum Beispiel auf dieses Fluchen, sagt Paulus, deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Wusstest du das? Du sagst jetzt vielleicht, ja, Moment mal, ich habe mal einen Arbeitskollege gehabt, der kam dann morgens ins Büro, hier ist er, Jesus, Hitz. Ja, war das auch im Heiligen Geist? Nein, sicher nicht, ja. Das heißt hier nicht, jeder, der den Namen des Jesus ausspricht, ist im Heiligen Geist, sondern das bedeutet, Römer 8, Vers 14, welcher der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Und das bedeutet auch, dass du keine Angst zu haben brauchst, wenn du dich nach mehr von seinem Heiligen Geist sehnst, dass du irgendwelche Dämonen empfängst. Das ist Quatsch. Und das ist so ein Ding, ja. Und da sind wir auch schon bei dieser Geschichte. Mit dem Zungenreden werden wir uns in 6 Wochen erst beschäftigen. Also hast du ein bisschen Zeit, ja. Aber da haben viele extreme Angst. Ich habe früher immer gebetet, Gott, ich meine, wenn du willst, dass ich in anderen Sprachen dich anbete, dann mach das. Aber eigentlich will ich das gar nicht. Ja, weil da ist eine Angst war dahinter, oh, vielleicht könnte mir auch sowas passieren wie damals auf den Fidschi-Inseln 1962, was einer von dem gehört hat, der von dem gehört hat. Es sind immer diese Vorbehalte, die da sind. Und wenn du schon länger auch in der Gemeinde bist oder bist neu in der Gemeinde, du wirst feststellen, wir sind ganz normale Menschen. Ja, es passiert nicht irgendwas völlig Abgedrehtes. Vielleicht passiert das ja auch heute mal, keine Ahnung, ja. Aber bis jetzt ist das alles noch hier ganz normal abgelaufen. Grundsätzlich ist für mich ein Schlüsselvers für das ganze Thema Lukas 11, Vers 11. Da hat Gott irgendwann in meinem Leben so stark zu mir geredet. Da heißt es, wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten. Also damals gab es nur andere Nahrungsmittel. Heute wird man wahrscheinlich sagen Big Mac oder so. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm stattdessen des Fisches etwa eine Schlange geben? Und Vers 13, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Das ist ganz simpel, das steht da. Also Jesus sagt seinen Jüngern, er sagt nicht zu irgendwelchen Leuten von ganz außen, er sagt seinen Jüngern, ihr dürft um den Heiligen Geist bitten. Um die Fülle seines Heiligen Geistes bitten und es wird euch gegeben werden. Gott musste mich als 17-Jähriger erst nach OM schicken auf einen Einsatz, dann nach Kenia, dann nach Zaire, dann in die Schweiz und dann noch mit irgendwelchen Amis zusammen über Jahre, dass da Ängste weichen mussten. Natürlich habe ich auch viele Extreme kennengelernt, sowohl als auch. Also extreme Positionen, die gesagt haben, oh, das ist alles von unten, das ist alles dämonisch. Und dann die anderen Sachen, die anderen Dinge, die wirklich crazy und abgedreht waren, wo man einfach sagen muss, nein, das kann es einfach nicht sein, das ist verrückt. Und da werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Also grundsätzlich glaube ich, Gott möchte uns hier auch was zeigen, dass wir ganz normal, natürlich mit diesen übernatürlichen Dingen umgehen können. Und ich glaube, das ist auch irgendwo ein Platz, wo Gott uns als City Chapel hingestellt hat. Ihr erlebt das, wir sind jetzt, wenn du von außen kommst, wir sind jetzt keine Gemeinde, die du vielleicht jetzt bezeichnen würdest als hypercharismatisch, oder? Und ich glaube, Gott hat uns auch irgendwie hingestellt, dass es einfach ganz normal abläuft. Und dass du nicht denken musst, oh, wenn ich mich zu viel auf den Heiligen Geist einlasse, dann passiert irgendwas Komisches. Dann muss ich auch wie der da vorne da so halb über dem Boden schweben und zittern und was weiß ich alles. Das sind alles Dinge, sondern ich glaube, wir reden hier über übernatürliche Dinge, die natürlich wirken. Ja? Okay, wir schauen uns mal hier an, was Paulus hier aufzeigt. Wir haben es eben auch schon gelesen, deswegen brauche ich jetzt nicht mehr zu lesen. Vers 4 bis 6. Paulus sagt, es gibt Gnadengaben, verschiedene Gnadengaben, es gibt verschiedene Dienste und es gibt verschiedene Wirkungen. Und ich glaube, oder wir verstehen das auch so hier in der Chapel, dass das 3 verschiedene Arten sind, wie der Heilige Geist wirkt. Also es gibt Gaben, es gibt Dienste und es gibt Wirkungen. Und heute werden wir eigentlich hauptsächlich über die Wirkungen sprechen. Aber ganz kurz möchte ich das mal streifen, was damit gemeint ist. Also es gibt einmal die permanenten geistlichen Gaben. Das steht ja in Vers 4. Da ist das Wort Charisma, steht da. Jeder Christ hat geistliche Gaben anvertraut bekommen. Glaubst du das? Wer hat von euch geistliche Gaben anvertraut bekommen? 2, 3, 4, 5, doch mehr. Gut. Und wenn du jetzt nicht gehoben hast, heißt es nicht, du hast sie nicht, sondern sie sind vielleicht unterschwellig, latent da und Gott möchte sie durch dich einsetzen. Wir haben da in Römer 12, Vers 6 bis 8 stehen die drin. Da heißt es dienen, lehren, geben. Und wir werden im Laufe des Korintherbriefes, in 3 Wochen ist das, glaube ich, im 1. Korinther 12 über die Gaben reden. Da kommen sie nämlich auch nochmal zur Rede. Das betrifft jeden und die sind permanent. Die gibt der Heilige Geist jeden von uns. Dann ist die Rede von permanenten geistlichen Diensten, Vers 5. Die findest du im Epheser Kapitel 4, Vers 11. Da ist die Rede von Apostel, Propheten, helf mal, was gibt's noch? Lehrer, Evangelisten hätten, ja, Diakonen nicht. Ja, also fünffältiger Dienst nennt man das auch. Und wir glauben hier, dass diese Gaben tatsächlich auch permanente geistliche Gaben sind. Das sind nicht irgendwie hier für irgendwelche Leute, die man vielleicht irgendwo mal im Fernsehen sieht, sondern das sind, glaube ich, meiner Erkenntnis nach, sind das Menschen, die in ihren Gaben dienen und die Gott zu einer besonderen Berufung hinführt. Als Evangelisten, das können Ämter sein, als Pastor, als Evangelist, als Lehrer. Das kann aber auch einfach innerhalb der Gemeinde sein, dass du in einem Dienst stehst, da werden wir uns auch in ein paar Wochen drüber unterhalten. Aber heute geht es um die besonderen geistlichen Gaben als Wirkungen. Und ihr stellt fest, wenn ihr genau lest, da steht nichts von permanent. Ja? Also das heißt, wir glauben, dass diese Wirkungen, die wir uns gleich anschauen, dass diese Wirkungen da sind für die Gemeinde. Und für die Gemeinde bedeutet auch für alle. Es heißt hier im Vers 6, es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Und in Vers 7 noch, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Das gilt für jeden Gläubigen. Das heißt, im Leben, da wo wir drin stehen, können wir das erleben? Und wie das praktisch aussieht, das schauen wir uns jetzt gleich mal in den verschiedenen Wirkungen an. Und die werden hier aufgezählt ab Vers 8. Und die lesen wir uns mal hier durch. Vers 8. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Einem anderen das Wort der Erkenntnis. Nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Einem anderen Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen Weissagung, einem anderen Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Und dann wieder Vers 11 unten. Dies aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Wer ist jeder? Alle außer du, oder? Ja, so ist es manchmal. Ja, nein, jeder ist jeder. Und wenn es heißt, wie er will, dann heißt es auch, wenn du nicht willst, dann geht nichts. Er will, aber wenn du nicht willst, dann passiert nichts. Er zwingt niemand. Und das ist nämlich auch so eine interessante Geschichte. Du musst keine Angst haben, dass da irgendwas plötzlich über dich kommt und du irgendwas Komisches machst und du merkst gar nichts davon. Ja? Der Geist ist dem Propheten untertan, so heißt es auch in der Bibel. Gut, und wir schauen uns jetzt mal diese einzelnen Wirkungen an. Da ist die erste Wirkung, die lautet das Wort der Weisheit. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Was ist das? Apostelgeschichte 15 erzählt uns von einem ersten Streit, der durch die Gemeinde ging. Und das war richtig krass. Da hat es fast schon eine Spaltung gegeben. Also in der allerersten Gemeinde. Und sie kamen bei einem Konzil zusammen und sie haben sich gestritten wie die Kesselflicker. Ja? Und dann heißt es, irgendwann schwiegen sie, sie wussten nichts mehr zu sagen. Und dann heißt es in Apostelgeschichte Vers 5, Vers 13, als alle schwiegen, da sprach Jakobus. Und Jakobus hat dann das Ei des Kolumbus. Er hat plötzlich die Lösung. Er weiß plötzlich, was Sache ist. Und das hat die Gemeinde in eine völlig neue Dimension gebracht, in eine Dynamik. Dann ging das richtig die Post ab. Von da an hat sich die Gemeinde weiterentwickelt, verbreitet. Da gab es Versöhnung und alles Mögliche. Und das ist sowas wie ein Wort der Weisheit, was hier steht. Nun ist das natürlich noch sehr weit weg. Du sagst, ich bin auch nicht Jakobus. Ich erlebe das manchmal beim Predigen. Ich predige, ich habe was vorbereitet und dann sage ich vielleicht irgendwas, was ich gar nicht vorbereitet habe. Das kommt öfters mal vor. Ja. Und dann kommt jemand ganz aufgeregt nach dem Gottesdienst auf mich zu und sagt, ey, Gott hat genau in mein Leben reingesprochen. Das ist genau das Ding, was du da eben gesagt hast. Ich hatte aber keine Ahnung gehabt davon. dass das genau das war, was er braucht. Ich habe mich vielleicht sogar selbst gefragt, warum habe ich das überhaupt gesagt? So Dinge passieren manchmal. Das kann auch so ein Wort der Weisheit sein. Oder Sarah sagt dann öfters auch so in der Seelsorge, dass sie sagt, manchmal ist es so wichtig, dass ich einfach innehalte und innerlich bete und sage, Gott, hier, ich habe keine Ahnung, was hast du hier zu sagen? Innehalten und dann zu schauen, zu hören, kommt dann was. Das kann ein Wort der Weisheit sein. Und das geschieht natürlich auch in dem Leben, wo du stehst. Wir kommunizieren alle mit Leuten, wir reden mit Leuten, wir haben mit Menschen zu tun. Und da ist es wichtig, dann zu sagen, ich lebe mit Jesus, ich bin mit ihm unterwegs, dass ich jetzt nicht krampfhaft versuche, ihm irgendwas zu sagen, sondern innerlich ins Gebet gehe, wenn ich das möglich machen kann, und einfach zu sagen, Gott, was hast du hier zu sagen? Und das gilt natürlich auch für schwerwiegende Entscheidungen. Im Jakobus 1, Vers 5 steht, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Und das ist auch wieder Glaube. Ich halte daran fest. Und jetzt bittest du, jetzt lebst du natürlich, das ist die Voraussetzung, du lebst mit Jesus, du richtest dich aus nach seinem Geist. Das ist für diese ganze Wirkungen wichtig. Wenn du dich natürlich sperrst für das Wirken des Heiligen Geistes, ist das schwierig. Aber wenn du sagst, Heiliger Geist, erfüll mich, gib mir die Weisheit, was soll ich hier tun? Und dann kannst du in dieser Zuversicht auch Entscheidungen treffen, auch wenn jetzt zwei Türen offen sind. Das ist meine Meinung. Dann triff eine Entscheidung im Vertrauen auf den Herrn und du gehst durch diese Türe. Gesetzt den Fall, das Ding ist koscher. Ja, ich meine, wenn du jetzt irgendeine ganz blödsinnige Entscheidung treffen willst, ich meine, da wird Gott vermutlich schweigen. Also das ist auch immer wichtig, auch da vielleicht jemanden zu Rate zu hören und holen und das Wort der Weisheit von einem in Anspruch zu nehmen. Schauen wir mal weiter auf diese zweite Geschichte, die gehört nämlich eigentlich zu der ersten mit dazu. Das ist das Wort der Erkenntnis. Einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Jesus ist mit dieser Frau am Jakobsbrunnen zusammen, redet mit ihr, Johannes 4, und dann sagt er plötzlich zu ihr, geh und hol deinen Mann. Und sie ist völlig geschockt. Das war nämlich genau der Schwachpunkt. Sie hatte nämlich keinen Mann. Sie lebte mit einem Mann zusammen und hatte schon 5 vorher gehabt. Und das war für die damalige Zeit eine Katastrophe. Und sie ist total überführt und sie fragt sich, wie kann Jesus das jetzt? Ja, am Anfang hat sie noch religiös philosophiert und so weiter, aber da war sie offen gewesen, weil sie merkt, hier ist jemand, der kann in das Innerste hineinblicken. Und das sind zum Beispiel Dinge, die Gott, die der Heilige Geist dir zeigen kann. Wir hatten mal ein Gespräch gehabt mit einem Paar. Und dann hat Sarah plötzlich irgendwas Cooles gesagt da und ich denke, wie kommt sie jetzt da drauf? Und dann habe ich nachher sie gefragt, wie kamst du da drauf? Wer hat dir das gesagt? Und hat sie gesagt, ich wusste plötzlich, wo das Problem liegt und was die Lösung ist. Und das ist genau der Punkt. Ich wusste, wo das Problem ist, das ist ein Wort der Erkenntnis. Und ich wusste, was die Lösung ist, ist die Weisheit. Diese Dinge spielen oft zusammen. Und ich glaube, wenn ihr jetzt im Hauskreis euch austauscht, werdet ihr vielleicht das ein oder andere schon erlebt haben, wo ihr gebetet habt und gesagt habt, Gott, zeig mir, wie kann ich hier den richtigen Weg gehen oder wie kann ich dieser Person helfen, und dass da plötzlich etwas war. Und deshalb glaube ich auch ganz, ganz fest, dass es wichtig ist, wenn wir als Hauskreis, als Menschen, als Ehepartner oder was auch immer zusammenkommen, als Freunde, dass wir viel Zeit verbringen, auch auf Gott zu hören und dann wirklich auch zu sagen, Gott, zeig uns jetzt mal, in welche Richtung wir uns bewegen müssen. Versteht ihr? Das muss vorbereitet werden durch Offenheit zu Gott, durch Gebet und dann zu erleben, wie Gott in deine Situation reinredet. Ich glaube, da können wir uns viel Streit vermeiden, da können wir viel Diskussionen vermeiden und viel falsche Wege vermeiden. Ein Evangelist, ich habe die Geschichte letzte Woche gehört, der Walter Gonzert, kennt ihr den noch von EE? Er erzählt zum Beispiel, er saß im Zug, sitzt einem Mann gegenüber. Und plötzlich hat er den Eindruck, dieser Mann kommt gerade von einer Prostituierten. Sprich ihn doch mal an. Der erste Eindruck ist ja noch okay. Ja, da kannst du ja noch denken, oh Herr, segne diesen Menschen und so. Und das zweite war schon ein bisschen schwieriger. Und er spricht ihn an und der Mann, der fällt natürlich aus allen Wolken. Ich glaube, da waren jetzt keine Nachbarn dabei, die das mitbekamen. Und sie haben das beste Gespräch gehabt. Und solche Dinge können passieren. ja, ich muss ja schon ein bisschen vorsichtig sein, wenn du jetzt irgendjemand ansprichst darauf, ja. Aber nur um zu sagen, solche Dinge können geschehen. Oder wir haben hier die Missionszeitung, die wird übrigens gleich am Ausgang verteilt, die neueste Ausgabe der Missionszeitschrift. Und ich habe da schon mal ein bisschen drin rumgeblättert. Und da schreibt der Simon Hämmerling zum Beispiel, der war früher mal für ein Jahr in Mikronesien, da war er ganz jung, glaube ich 19 oder so, auf Yap, der Insel. Und er kommt nach Hause, denkt, jetzt geht das Leben wieder ganz normal weiter, mal gucken, was Gott tut und so weiter, jetzt gehe ich einfach mal in meinen Beruf. Und plötzlich hat er diese drei Buchstaben vor sich, YAP, Yap. Und es kommt immer wieder. Und er fragt Gott, was hat das für eine Bedeutung? Und die Bedeutung war, dass Gott ihn dort wieder haben möchte. Er ist mittlerweile Missionspilot dort. Ja, er schreibt das hier in dieser Zeitschrift. So redet Gott. Aber ich muss auch offen sein für das, was Gott da tut und was er redet. Gut, wir gehen mal einen Schritt weiter. Zum Glauben. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Hast du dich schon mal gefragt, was das bedeutet? Glauben, Gabe, was heißt denn das? Das ist nicht der rettende Glaube, der hier steht, sondern das ist dieser Glaube aus Markus 11, Vers 23. Da heißt es, wer zu diesem Berg sagen wird. Kennt ihr die Geschichte? Da sagt Jesus, wer zu diesem Berg sagen werde, erheb dich und geh da auf die andere Seite. Genau, das könnt ihr tun im Glauben. Das ist Glauben. Und ich sage euch was, das könnt ihr alle. Das können wir alle. Es geht nicht um den Berg. Es geht nicht darum, dass du den Fernsehturm auf die andere Seite setzen musst. Oder so irgendwas, ja? Weil das will Gott nicht. Warum? Nein, es geht darum, Gott will damit sagen, Jesus will damit sagen, lass dich ein darauf, wenn ich dir Dinge zeige durch meinen Heiligen Geist, dann geh diesen Weg und zweifle nicht immer. Und ich werde dir zur richtigen Zeit das Richtige geben. Chuck Smith, der Gründer der Calvary Chapel Bewegung, hat mal Folgendes gesagt. Diese Gabe heißt die absolute Ruhe darüber, dass Gott in einer Situation nicht nur das Unmögliche machen kann, sondern dass er es auch tun will. Und das ist interessant. Das passiert nämlich, während du unterwegs bist. Und hier, kleine Werbung in eigener Sache. Lass dich ein auf einen Dienst in der Gemeinde. Am besten was ganz Abgedrehtes. Also, dass du sagst, okay, ich wäre auch bereit, in ein Ältestenamt reinzugehen oder Diakon zu sein oder Leiter oder irgendwas. Und dann zu erleben, wie Gott dich in dieser Situation gebraucht. Gott gebraucht nämlich normale Menschen. Wenn du immer noch denkst, Gemeindeleiter und Pastoren und Älteste seien Überflieger, das wirst du sicherlich nicht mehr denken, du kennst uns ja. Ja. Aber oder komm mal zu uns. Ja. Wir sind ganz normal. Ich bin auch irgendwie ein ganz normaler Mensch. Ich werde wahrscheinlich nicht irgendwann mal im Fernsehen predigen oder so. Aber Gott gebraucht ganz normale Menschen. Und dann erlebst du auch, wie Gott in diesem Normalen dich gebraucht. Wenn ich die Geschichte der City Chapel zurückverfolge, da gab es Dinge, ich kann mich erinnern, da waren wir am Renovieren von Räumen. Wir waren schon öfters am Renovieren von Räumen. Und dann guckt mich da ein Amerikaner, war damals bei uns in der Gemeinde, guckt mich an, sagt, Roland, you are crazy. Sag ich, warum? Ja, eben, wir müssen in 3 Monaten hier raus und wir renovieren jetzt gerade. Ja. Und ich sagte, nee, wir müssen nicht raus, wir bleiben hier. Er sagt, woher weißt du das? Ja, natürlich bleiben wir hier. Und das war nicht irgendwas, was ich mir einbilden musste, sondern das war ganz tief in mir drin gewesen. Ich will damit nicht sagen, ich bin hier der große Glaubensheld, sondern wenn Gott es will, wenn Gott dich eine Wegstrecke führt, dann wird er dir in dieser Situation, das sagt das Zitat, den Glauben geben, diesen Weg zu gehen. Da haben wir auch einige Zeugnisse hier in unserer Missionszeitschrift von Leuten, die haben sich einfach rufen lassen. Ja, das sind so viele unsichere Faktoren, die damit eine Rolle spielen, aber Gott macht es einfach. Gott tut das, Gott bewegt das. Und das ist der Glaube, auf den du dich einlassen musst. Das ist wieder dich öffnen dem Werken des Geistes. Und dann gehst du einen Weg und du erlebst, das Wasser trägt. Da kannst du auf Wasser laufen. dann kannst du auf Wasser laufen. Aber ich glaube nicht, dass Gott das unbedingt will. Wie die, da waren ein paar Jugendliche in der Schweiz, die haben das aus vom Heinz Strubler, da der Sohn, die haben das gelesen, haben gesagt, oh, Wasser trägt, wir glauben jetzt. Und dann sind sie da auf den Zürichsee gegangen, beziehungsweise untergegangen. Ja, also das ist nicht damit gemeint. Es ist einfach damit gemeint, wenn Jesus dir etwas sagt, dann kannst du vertrauen. Oder du gehst einfach und du erlebst, das Wasser trägt. Gott wird dich durchtragen, Gott hilft dir. Oder wir nehmen das Beispiel von Heilungen. Ich schieße das ganze Zeug jetzt einfach mal so rein. Ja? Wir haben ja nur begrenzt Zeit, aber damit du mal da ein bisschen ein Gefühl für bekommst, da heißt es in Vers 10, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. In Markus 16, Vers 17 steht, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie, also da gibt es verschiedene Dinge, aber da werden sie schwachen, die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Und ich kann mich erinnern, an meiner theologischen Ausbildung hatten wir als erstes Fach Apostelgeschichte und das, was der Mann mir da vorne erzählte, der sagte, also Leute, das stimmt nicht. Also das stimmt schon, aber das galt nur für die erste Gemeinde, nicht mehr für uns. Boah, da war erstmal der Wind aus den Segeln genommen. Das wird gelehrt teilweise an theologischen Schulen, dass das nicht mehr in die Bibel reingehört, weil das irgendwie später dazugefügt worden ist. Und das ist so tragisch. Hey, was wird denn die Gemeinde glauben, wenn die, die vorne stehen, das schon nicht mehr glauben? Wenn das da steht, dann steht das da. Und das wird auch bestätigt durch viele andere Stellen, dass Gott auch heute noch heilt. Glaubst du das? 5 Leute glauben das? Gut. Ja, aber das ist richtig klasse. Ich sag jetzt nett, ja, wir machen jetzt gleich einen Heilungsgottesdienst und da werden hier, oh, werden alle geheilt und so weiter. Und dann sagst du, ja, da gibt es so viele Dinge, die sind doch manipuliert und so weiter. Das mag alles sein, aber Gott heilt auch heute noch. Und darauf vertrauen wir. Wir haben hier, ich habe mal durchgehen lassen, was hier alles schon passiert ist. Hier sind Menschen von Augen geheilt worden, Augenleiden, Gelenkschmerzen, Ausschlag, Rückenleiden. Gerd erzählte letzte Woche mir, sie hatten für den Rücken gebetet. Und ich weiß nicht, ob der Rücken besser geworden ist. Nee, genau. Okay, das passiert natürlich auch. Wir beten, uns passiert nichts. Und dann ist dieser Typ, am nächsten Tag hat er einen Termin beim Arzt gehabt. Er hat nämlich ein Lungenleiden gehabt. Und er ist zum Arzt gegangen und der Arzt sagt, was ist denn hier passiert? Sagt er, wieso? Das ist alles in Ordnung. Du bist gesund. Versteht ihr? Also ich kann auch für jemanden beten. Ich bete vielleicht für den Rücken und die Lunge wird geheilt. Ja, oder ich bete für Kopfschmerzen und Gott gibt während dem Gebet, das haben wir auch schon gehabt, Gott gibt während dem Gebet einen Eindruck und das geht in eine ganz andere Richtung, denn wir wissen ja, dass viele Schmerzen, viele Krankheiten auch psychosomatische Ursache sind, ja, dass man nicht einfach Sachen wegbeten kann. Das ist wie das Öllämpchen im Auto, das klebst du auch nicht einfach zu, wenn es leuchtet, ja, sondern dass in dem Gebet auch Dinge passieren, du betest und dann gibt Gott einen Eindruck und da passiert was. In der Missionszeitschrift, die hatte ich da auch irgendwo, genau. Da heißt es zum Beispiel, bei der Anita Köstler, könnt ihr das nachlesen, Seite 7. Kurz, also 1988 sind sie in die Mission, hat sie übrigens ein schönes Bild von der Judith und von ihrem Bruder, vom Matze. Kurz nach der Entbindung 1988 stellten die Ärzte einen bösartigen Tumor bei Anita fest. Und sie konnten sich das nicht erklären. Sie wollten gerade eine Mission raus. Und wisst ihr was? Gott hat sie geheilt. Und dann steht es später, selbst für die Ärzte war es ein Wunder. Also das kann auch ein Wunder dann sein. Ja? Aber es war eine Heilung gewesen, wo Gott eingegriffen hat. Und das kann Gott auch heute noch tun. Heilt Gott alle Krankheiten? Nicht unbedingt. Aber das machen wir dann oft auch. Ja, ich bete jetzt um Heilung, aber wenn es nicht dein Wille ist, dann bleibe ich halt krank. Wir beten immer um Heilung. Weil das dürfen wir. Wir dürfen Heilung beten. Wenn Gott was anderes vorhat, dann wird er das machen. Aber wir dürfen darum beten, dass Gott eingreift und dass Gott Heilung wirkt. Und ich möchte auch euch ermutigen, den Mut zu haben, auch in euren Hauskreisen zu beten. Wir haben wunderbar ärztliche Versorgung. Wir haben einige Ärzte, Doktoren hier unter uns, die tun einen wunderbaren Job. Und dennoch beten wir darum, dass Gott heilt. Und er kann dich dazu gebrauchen. Du musst nicht nach Florida fahren, um irgendwie einen Touch abzukriegen. Das ist Blödsinn. Paulus hat auch kein Flugzeug gehabt. Ja, das kann hier passieren. Du kannst in deinem Kreis, in deinem Hauskreis, ihr könnt füreinander beten und wirklich auch erwarten, dass Gott das tut. Oder ihr kommt halt auch zu den Ältesten. Ja, das heißt, da gibt's nochmal eine besondere Verheißung. Die Ältesten dürfen die Hand auf ihn legen, dürfen ihn mit Öl salben und für ihn beten. Und dann haben wir noch die Wunderwirkungen. Besonders heißes Eisen. Also ihr kennt das ja alle in der Bibel, ja? Meer teilt sich, Wasser aus Felsen, Brotvermehrung. Gibt's heute noch Wunder? Ey, es gibt Beispiele, da haben Leute Gift getrunken und sie sind nicht gestorben. Also nicht, dass sie das ja einfach so getan haben, weil sie es mussten aufgrund ihrem Glauben. Ich hatte mal fast einen Liter Benzin getrunken. Als ich in Afrika war, habe ich Benzin angesaugt, das musste in den Tank rein und irgendwie habe ich das alles hab zu fest gesaugt und das ist hier, mir ist nichts passiert. Da haben Leute für mich gebetet, ich habe noch nicht mal gespuckt. Man könnte sich fragen, warum geschehen heute so wenig Wunder bei uns? Das ist ganz einfach zu erklären, weil wir ja selbst nicht dran glauben. Weil wir alles erklären können. Wir gucken uns die Wetterkarte an und wir wissen ja alles. Wir tun uns so schwer damit. Ein Afrikaner sagte mir mal, wenn ihr mal zu uns nach Afrika kommen würdet, ihr würdet Bauklötze staunen. Also er hat eine andere Formulierung gebraucht, aber das ist genau der Punkt. Zum anderen glaube ich auch, dass diese Dinge hier weniger passieren. Wenn mehr Wunder passieren würden, bei uns würde RTL Explosiv und Blödzeitung alles hier auf der Matte stehen. Versteht ihr? Da wird ein Riesenhype drum gemacht und plötzlich ging es nicht mehr um Jesus, sondern nur noch um irgendwelche Wunder. Das sind alles so Dinge, die so vernetzt sind. Ich habe im Büro bei uns mal gefragt, habt ihr schon mal Wunder erlebt? Und du würdest jetzt vielleicht spontan sagen, nein. Wunder ist ja etwas, Wunder ist dann, wenn etwas in die natürlichen Prozesse eingegriffen wird, ja, in die Natur der Dinge. Wenn die Naturgesetze ausgehebelt werden, das ist ein Wunder. Gerd erzählte, die haben eine Türsteuerung reparieren wollen und haben es nicht geschafft, obwohl der Gerd ja so ein Elektrospezialist ist. Und sie haben einfach dem alles gemacht und sie haben einfach gebetet und plötzlich funktioniert das Ding. Also als Elektroniker weißt du, das geht normal nicht. Das ist dann höchstens mal ein Kurzschluss oder irgendwas. Aber Gott kann übernatürlich eingreifen. Heidi erzählte, sie war an einer Kreuzung und hat irgendwie einen LKW übersehen. Der LKW kam auf sie zu und das Auto wurde vorne weggeschoben und der LKW ist an ihnen vorbeigefahren. Du magst sagen, das ist Spinnerei, aber ich glaube, so Dinge passieren. Da werden Naturgesetze ausgehebelt und das passiert auch heute noch. Ich habe auf einem Einsatz erlebt, wir waren auf einem Einsatz und plötzlich kommt wirklich ein offensichtlich dämonisch besessener Mann auf uns zu. Der hatte schon Augen gehabt, also das konntest du ihm ansehen und der war richtig gewalttätig. Und ich habe dann so gebetet, im Namen Jesu, weg, verschwinde. Und plötzlich stand da ein bullenstarker Mann, ja, gefühlte 2 Meter groß, stand da und nahm ihn und schob ihn auf die Seite. Und ich wollte mich bei diesem Mann bedanken und er war weg. Ein Engel? Kann sein. Wunder Gottes. Gott tut auch heute noch Wunder. Oder du betest für jemanden und der sagt, boah, ich habe den Eindruck gehabt, mir ist eine riesengroße Last von den Schultern gefallen. Das ist auch ein Wunder. Das kann nur Gott tun. So, und dann haben wir noch die Weissagung. Einem anderen aber Weissagung, das kann man auch mit Prophetie übersetzen. Das kann zum Beispiel auch bei einer Predigt passieren. Da haben wir hier zum Beispiel die Livio und die Damaris. Die erzählen hier in ihrer Berufungsgeschichte, es geht übrigens um Berufung hier in dieser Missionszeitschrift. Einige Wochen später sprach Gott uns während einer Predigt von Roland an, ob wir bereit wären, Ja zu sagen, wenn er uns ruft. Livio hatte das Gefühl, dass diese Predigt nur für ihn war. Die Frage hat ihn nicht mehr losgelassen. Bist du bereit, alles hinter dich zu lassen? Haus, Job, alle Sicherheiten. Damaris berichtet, ihr ging es dann ähnlich. Und sie haben nachher gesagt, ja, Gott, wir gehen. Das war für sie ein ganz deutliches Reden Gottes. Und das kann natürlich auch im normalen Gespräch geschehen. Das ist ein Wort der Weissagung. Da redet Gott beabsichtigt oder unbeabsichtigt durch die Predigt. Durch die Predigt kann das oft geschehen. Es kann aber auch geschehen durch einen Eindruck, den du hast. Du betest und sagst, Gott, gib mir irgendwas für diese Person. Das kann ein Bild sein, das kann ein Eindruck sein, das kann ein Vers sein. Das können die verschiedensten Sachen sein. Und da heißt es im 1. Korinther 14, Vers 1, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Eiferst du danach? Eiferst du danach, dass du Dinge, dass der Heilige Geist dich benutzt? Das ist eine Kernfrage. Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, ist das so? Oder sagst du, ich bin froh, dass ich das irgendwie hier mache, dass ich ein einigermaßen glückliches Leben habe und dann irgendwann im Himmel ankomme? Aber eiferst du danach, dass du von Gottes Geist benutzt wirst? Und besonders auch, dass Gott durch dich redet. Und natürlich auch zu dir. Und das Letzte, was wir uns heute Morgen anschauen, ist die Unterscheidung der Geister. Das ist auch eine Wirkung, die Gott wirkt. In 2. Korinther 11, Vers 14 heißt es, der Engel des Lichts, das ist nämlich der Teufel, der verstellt sich. Und in 1. Johannes 4, Vers 1 heißt es, darum prüft die Geister. Es gibt drei Möglichkeiten. Es ist entweder von Gott oder es ist von dem Teufel oder es ist menschlich. Und da ist es wichtig, dass wir hier immer wieder fragen, das ist besonders auch für uns als Gemeindeleitung natürlich wichtig, wo redet Gott, wo ist Gott dran, wo versucht der Teufel irgendwie was kaputt zu machen oder wo sind es einfach menschliche Dinge? Und ich glaube, das ist mein persönlicher Eindruck, ganz vieles, was da draußen läuft, auch in der christlichen Welt, ist menschlich. Ja, auch Dinge, es ist nicht alles Heiliger Geist drin, wo Heiliger Geist mal proklamiert wird. Versteht ihr? Also ich glaube, ganz, ganz vieles, was da draußen läuft und wo du denkst, boah, hier ist der Heilige Geist am Wirken, das sind Dinge, das ist einfach menschlich. Das ist menschlich manipuliert. Da sagen die einen dann, das ist vom Teufel von unten und die anderen sagen, das ist von Gott. Aber wie gesagt, und da ist es wichtig, dass wir die Dinge prüfen. Aber nicht gerade, wenn dann Dinge passieren, die du nicht einordnen kannst, dass alles über Bord schmeißt. Es ist interessant, dass in den konservativen Kreisen jeder Zweite die Gabe der Geistesunterscheidung hat. Also, man hat den Eindruck, ja. Aber das sind selbsternannte Propheten. Das sind nämlich oft die Leute, die genau mit der German Angst operieren. Und die sagen, alles von unten, halt dich fern und am besten bleibst du so, wie du bist. Lass dich gar nicht zu viel darauf ein. Das ist eine wichtige Gabe in unserer Zeit, wo wir dann erkennen, Gott, wie wirkst du? Was sind Dinge, die von dir sind? Was sind Dinge, die von nicht von dir sind? Und das prüfen wir. Und das wollen wir als Gemeinde prüfen. Wenn du Dinge erlebst, dann komm auch auf uns zu. Wenn du Dinge siehst, die du nicht einordnen kannst, auch hier in der Gemeinde. Ich habe den Eindruck, wir sind noch ein bisschen weit davon entfernt, dass wir irgendwo auf der einen Seite vom Pferd runterfallen. Also wir können uns tatsächlich noch viel, viel öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes. Und das betrifft, sage ich mal, schätzungsweise auch 80%, die hier sitzen. Dass wir uns öffnen für das Wirken und auch keine Angst haben, das ist nämlich auch keine Angst haben, dass du in dieses falsche Fahrwasser reinkommst. Nämlich diese Unterscheidung der Geister, das ist ja eine Wirkung, die kann Gott dir geben. Während du Dinge angehst und du kannst sagen, Herr Jesus, zeig mir das durch deinen Heiligen Geist, was das jetzt ist, ob das von dir ist, ob das menschlich ist oder ob das von der anderen Seite ist. Und hör nicht so viel auf andere Leute, die dir irgendwas vormalen und hier den Video musst du mal anklicken und dann wird die ganze Bewegung abgelehnt, ja. Weil das kann ja gar nicht sein, weil da ist das und das und das gefallen. Gut. Und die Schluss. Am Schluss, da werde ich jetzt nicht mehr drauf eingehen, das ist nämlich die Sprachenrede oder die Zungenrede und die Auslegung der Zungenrede. Das werden wir uns in ein paar Wochen anschauen. Aber eins kann ich euch sagen, wir dürfen uns alle nach dieser Wirkung ausstrecken. Wenn das nämlich für die anderen Wirkungen gilt, die Gott durch uns wirken möchte, dann dürfen wir uns auch nach dem ausrichten. Und das ist etwas, da geht's um persönliche Anbetung. Es heißt im 1. Korinther 14, 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Und jetzt ist natürlich die Frage, möchtest du erbaut werden? Und sagst, natürlich will ich erbaut werden. Also, dann darfst du danach streben. Ja? Und nicht einfach sagen, habe ich nichts mit zu tun. Das ist nicht das meiste. Wenn ich mit Leuten spreche darüber, die sagen, ich habe die Gabe nicht. Okay, was hast du dafür getan, damit du die Gabe bekommst oder diese Wirkung? Nix. Ich habe die nicht. Fertig. Ja? Habe ich auch immer gesagt. Und da werden wir uns drüber unterhalten. Das ist richtig, eine richtig gute Sache. Gut. Es gibt natürlich auch noch das öffentliche Sprachenreden. Da glauben wir hier, das öffentliche Sprachenreden, das ist unser Erkenntnisstand. Wir haben hier keine öffentliche Sprachenrede von vorne, sondern wir glauben, wenn das passiert, dann sollte auch eine Auslegung da sein. Okay? Gut, wir kommen zum Schluss. Das Wichtigste hier. Dieses alles wirkt... Ey, meine Uhr läuft irgendwie zu schnell hier. Okay. Dieses alles wirkt der ein und derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Das ist nur ein kleiner Überblick über die Möglichkeiten, was der Heilige Geist in dir und durch dich machen kann. Was für ein Segen. Und die Frage ist, möchtest du das? Möchtest du mehr Erkenntnis haben? Möchtest du Weisheit haben? Für dich und für andere Menschen? Möchtest du im Glauben leben? Möchtest du erleben, wie Heilung geschieht bei anderen und vielleicht auch bei dir? Ist das dir bekannt? Das ist die Frage, ist das dir bekannt? Praktizierst du das? Strebst du danach? Ich möchte mit einem Zitat schließen von einem Menschen, der heißt Reuben Archer Torrey. Der hat schon 1901 auf der Allianz, Evangelischen Allianz-Tagung in Bad Blankenburg gesprochen. Er hat Folgendes gesagt. Ja, jeder Wiedergeborene hat den Heiligen Geist. Da sagen noch viele Amen zu, ja. Aber in vielen Gläubigen wohnt der Heilige Geist irgendwo in einem verborgenen Heiligtum in ihrem Wesen, weit weg von ihrem bewussten Erleben. Es ist ein Unterschied, ob du einen Gast in deinem Haus hast, der im äußersten Winkel des Hauses wohnt, wo du kaum merkst, dass er da ist, oder ob dieser Gast ganz Besitz nimmt von deinem Haus. Mit anderen Worten, es ist ein Unterschied, ob der Heilige Geist nur in uns wohnt, wir uns aber seines Innewohnens nicht bewusst sind, oder ob wir mit dem Heiligen Geist erfüllt oder getauft sind. So können wir es folgendermaßen ausdrücken. Jeder Wiedergeborene hat den Heiligen Geist, aber nicht jeder Wiedergeborene hat das, was die Bibel die Gabe des Heiligen Geistes nennt oder die Taufe mit dem Heiligen Geist. Damals war das Wort noch nicht so in eine bestimmte Richtung gelenkt, ja. Sondern das ist einfach eine Aussage hier oder die Verheißung des Vaters. Und das dürfen wir alle in Anspruch nehmen. Wie gesagt, mit der Taufe des Heiligen Geistes, da kommen wir schon wieder in denominelle Gebiete hinein. Das heißt einfach ein Eingetauchtsein, ein Erfülltwerden. Und die Frage ist, hast du darum gebeten? Hast du darum gebeten, dass der Heilige Geist dich erfüllt? Und das möchte ich euch echt dazu einladen, das vielleicht auch das erste Mal zu tun oder auch zum wiederholten Mal. Wir glauben nicht an eine zweite Erfahrung des Heiligen Geistes mit einem Gläubigen. Wir glauben an eine zweite, an eine dritte, an eine vierte, an eine hundertste. Ja, dass du immer wieder dich ausrichten darfst nach dem Heiligen Geist. Debbie schreibt auch in ihrer Berufungsgeschichte, von außen schien alles soweit gut zu sein, aber Gott kannte mein Herz und ich entschied mich, radikal Jesus mein ganzes Leben zu geben und das zu tun, was er für mein Leben geplant hat. Mit dieser Entscheidung änderte sich alles. Es geschah geistlich sehr viel in dieser Zeit. Ich erlebte die Geistestaufe. Das heißt einfach, es erfüllt werden im Heiligen Geist. Die Vorbehalte abzulegen, die German Angst auf die Seite zu tun und zu erleben, dass die Wirkung des Heiligen Geistes in dir und durch dich wirken. Ihr könnt mal nach vorne kommen und ich möchte euch einfach einladen jetzt an dieser Stelle, dass wir Folgendes tun. Wir wollen einfach jetzt noch eine kurze Zeit haben vom Gebet. Und während wir jetzt schon so ein bisschen in die Anbetung reinkommen, möchte ich dich einladen, einfach so ein Bekenntnis oder einfach eine Entscheidung zu treffen. Wir werden das jetzt nicht so machen, du kommst nach vorne und so weiter, sondern dass du einfach da, wo du stehst, wo du sitzt, aufstehen kannst und für dich beten lassen kannst. Ich möchte gern für dich beten, dass der Heilige Geist dich erfüllt. Vielleicht hast du noch nie so für dich beten lassen. Aber vielleicht ist es für dich völlig gewöhnlich und du sagst, ich möchte es einfach nochmal neu hier, einfach nochmal neu mich unter seine Salbung stellen und mich erfüllen lassen von seiner Kraft. Vielleicht auch, weil ich gerade auch diese Wirkung nicht so erlebe. Lass uns einfach beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Und ich möchte dich jetzt auch bitten für diejenigen, die jetzt aufstehen, dass du jetzt kommst. wieder ganz neu. Ich möchte dich für diejenigen bitten, die vielleicht diesen Schritt noch nie gemacht haben. Vielleicht, weil sie merken, wie Tori das zitiert hat, weil sie irgendwo immer selbst gekämpft haben, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, sie das allererste Mal erfüllst mit deiner Kraft. Und ich glaube, dass wenn das das erste Mal passiert, dann können wir wirklich von einer Taufe reden, ein eingetaucht werden in deinen Geist. Ich danke dir dafür, dass du jetzt hier bist und diese German-Angst wegnimmst, in Jesu Namen. Die Angst, die uns blockiert hat, die Angst, die uns ausgebremst hat, und dass du, Heiliger Geist, jetzt kommst, gerade für diejenigen, die jetzt das erste Mal aufgestanden sind. Erfüll sie, so wie wir das gleich singen werden, Geist des Vaters, komm du auf uns. Oder wie das in einem alten Kirchenlied heißt, so komm du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Gieß aus dein heilig Feuer, heißt es da. Und das bitte ich dich, dass du jetzt heute Morgen kommst. Und dass alles andere weichen muss. Jesus, dass dein Geist hier wirken darf. Und ich bitte dich auch für diejenigen, die jetzt hier das 10. Mal, das 100. Mal dich bitten, Heiliger Geist, erfülle du mich, dass du das jetzt tust. Du bist jetzt hier. Und es geht nicht um meine Ehre, es geht nicht um unsere Ehre, es geht um deine Ehre, Jesus. Du bist der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dein Heiliger Geist ist jetzt hier. Jesus, du sagst, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und dann hast du gesagt, wie viel mehr wird der Vater euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr darum bittet. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du jetzt hier bist und diese Menschen, die hier jetzt sind, erfüllst, das erste Mal wieder ganz neu erfüllst, und dass du mit der Erfüllung wirklich auch diese Wirkung des Geistes austeilst. Dass da Offenbarungen da sind, dass du Jesus in einem neuen Licht erscheinst, wie Debbie das erlebt hat, dass da Krämpfe weggehen und Befreiung da ist, wo dein Geist ist, da ist Freiheit, und dass du das jetzt wirkst und tust. Halleluja. In Jesu Namen. Ich möchte euch das jetzt zusprechen, dass Gott euch keinen Geist der Furcht gegeben hat, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und dass der Heilige Geist jetzt hier ist, dass er wirken möchte und dass du das erleben kannst in einer ganz neuen Art und Weise und erlebst, wie der Geist dir Freiheit gibt und erlebst, wie Gaben freigesetzt werden in dir, wie Wirkungen da sind, wie Dinge da sind, wo Gott dir vielleicht jetzt kommende Woche ein Wort der Weisheit gibt, ein Wort der Erkenntnis, wo Heilung geschieht, wo er dich gebraucht für andere, wo er an dir wirkt, wo vielleicht die Gabe der Sprachenrede in dir freigesetzt wird, Dinge, vor denen du bisher einen Koller gehabt hast und das einfach weichen muss und du dich darauf einfach einlässt, ins Gebet gehst oder dich einfach öffnest, einfach anfängst zu beten und erlebst, wie Gott das tut, ohne ein Halligalli daraus zu machen. Es geht nicht darum, dass Menschen da groß gemacht werden, es geht darum, dass Jesus groß gemacht wird und dass du das erleben kannst, in Jesu Namen. Lass uns gemeinsam nochmal aufstehen.